und der ist mitten unter uns und der wirkt auch. Und hat jemand eine Geistesgabe empfangen heute? Hat jemand einen Eindruck oder ein Bild oder ein prophetisches Wort, was jetzt für die Versammlung ist und was ihr gerne teilen möchtet? Ja, wo?
Bei dem Lied, was wir jetzt gerade vorhin gesungen haben. In dir ist mein Leben, in dir ist die Hoffnung. Dann hatte ich so das Bild, dass wir uns, so wie wir da jetzt stehen, so alle an den Händen nehmen und es hüpfen anfangen, es hüpfen auf der Stelle, es springen anfangen. Und in dem Moment, also es war so der Eindruck, dass irgendwie so viel Last, so viel Schwere, so viel Bedrückung. Und durch dieses Lied, dieses Bild dann, wir fangen an, auch wenn es uns vielleicht körperlich gar nicht danach ist, zu hüpfen, auf der Stelle zu hüpfen. Und während wir hüpfen, ist es dann immer, wir haben langsam Geschmack dran gefunden an dem Hüpfen und es ist immer energischer geworden. Und während es dann immer energischer wird, ist dann, wie wenn das so eine Schicht ist, die dann auf einmal dann so Risse kriegt und dann durch dieses Hüpfen das dann abfällt. So.
Halleluja, danke Jesus. Ja. Hat sonst noch jemand was empfangen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber danke, Heiliger Geist, für diesen Eindruck. Und das ist das, was Jesus heute Morgen tun möchte. Amen. Dann habe ich jetzt noch eine Ansage, quasi ein bisschen in eigener Sache. Ich bin ja Gebetshausmissionar, also Mitarbeiter im Gebetshaus in Nürnberg. Und wir haben am kommenden Wochenende, am 20. und 21. Februar, also das ist von dem Freitag auf den Samstag, haben wir von 18 Uhr bis 18 Uhr die Pforten offen im Gebetshaus und der Ansturm kann kommen. Und wir haben ein 24-Stunden-Gebet. 24 Stunden lang Gebet und Lobpreis, das wird von vielen verschiedenen Leuten aus dem Umfeld vom Gebetshaus gestaltet, aus unterschiedlichen Gemeinden auch zum Teil und die machen auch ganz unterschiedliche Sachen von eher stillerem Lobpreis zu eher lauterem Lobpreis, von Fürbittezeiten, Zeiten mit Gitarre, Zeiten mit Klavier. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen, einfach dazu zu kommen, wenn ihr da Zeit habt und es euch passt. Da einfach dabei zu sein, das wird sicher ganz stark. Wir haben das extra jetzt an dieses Wochenende gelegt, weil ja das der Anfang der sogenannten kirchlichen Fastenzeit ist. Und wir gedacht haben, das ist cool, einfach die Leute da auch einzuladen, sich mal wirklich auf Gott auszurichten. Und nicht nur so abseits auch mal vom Kirchenjahr einfach zu sagen, okay, wir nehmen das ernst, wir wollen uns auf Gott ausrichten. Und dazu ist so ein 24-Stunden-Gebet, glaube ich, eine gute Sache. Nee, man kann dazu stoßen, man kann kommen und gehen, was wann man will, weil sonst wäre es ja auch ein bisschen extrem, die ganzen 24 Stunden da. Es gibt einen Bruder im Gebetshaus, der ist regelmäßig die ganzen 24 Stunden dann da, aber das ist, glaube ich, nicht für jeden. diese Salbung ist nicht für jeden. Ja, es ist doch ein großartiges Leben, mit Jesus unterwegs zu sein, oder? Amen. Aber trotzdem ist es ja auch bei uns Christen manchmal so, dass wir uns so rumschleppen, dass wir uns so durch den Tag schleppen, durch unser Leben schleppen, dass wir irgendwie gedrückt sind und dass man von dieser Freude des Heils, ne, Psalm 51, dass man davon gar nicht immer so viel merkt. Und woran liegt das? An den Sorgen, an den Umständen, die natürlich auch uns als Christen betreffen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind auch immer noch in dieser Welt. Aber jetzt, wie können wir trotzdem dieses Herrliche, was Jesus uns schenkt und diese Freude im Leben mit Jesus zum Ausdruck bringen? Wie können wir trotzdem in der Jüngerschaft unterwegs sein, auch wenn diese Sorgen ja da sind? Auch wenn die widrigen Umstände ja da sind in unserem Leben? Und darum soll es heute in meiner Predigt gehen. Und ich lese uns dazu aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 12, die Verse 22 bis 34 nach der Übersetzung der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken, und der Körper ist mehr als Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer oder Scheune. Trotzdem ernährt Gott sie. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Und wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Nicht einmal so eine Kleinigkeit bringt ihr fertig. Warum macht ihr euch dann Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen an. Sie wachsen, ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Und so schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Wird er sich dann nicht viel mehr um euch kümmern? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Strebt vielmehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch das alles schenken. Habt keine Angst, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Und dort kann kein Dieb an ihn herankommen und keine Motte ihn zerfressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Amen. Und das Thema meiner Predigt heute ist die Sorgen des Lebens und das Leben mit Jesus. Man könnte auch einen Untertitel machen: Ein Herz voller Sorgen oder ein brennendes Herz für Jesus. Und ich habe uns dazu drei Punkte mitgebracht. Das erste ist Leben mit einem falschen Fokus. Ein Herz voller Lebenssorgen. Jesus befindet sich hier gerade auf dem Höhepunkt seines öffentlichen Auftretens. Tausende kommen zu ihm, um ihn zu hören und zu sehen. Lukas sagt am Anfang dieses Kapitels, das finde ich ganz lustig, es waren so viele Menschen, dass sie sich gegenseitig auf die Füße getreten haben. Und Jesus hat Kranke geheilt, er hat Menschen von finsteren Belastungen befreit und hat das Wort Gottes mit Vollmacht und herausfordernd gepredigt. Und das war radikal, das war aufregend. Und die Menschen sind herbeigeströmt, um Jesus zu erleben. Und da war da so ein dichtes Gedränge, ne? Die Leute sind sich auf die Füße getreten. Und hier ist jetzt also so eine große Menschenmenge um Jesus versammelt und Jesus predigt. Und er spricht in erster Linie seine Jünger an, aber auch die Volksmenge kann ihn hören. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt oder eurem Körper, was ihr anziehen sollt. Und das Wort darum weist natürlich immer auf einen Zusammenhang hin, auf eine Begründung, die vorher gebracht wurde. Also warum sagt Jesus das? Was ist der Zusammenhang, in dem Jesus diese Lehre hier bringt? Eigentlich hat Jesus zu Beginn des Kapitels gepredigt, dass seine Jünger Verfolgung erleiden werden. Und er hat gesagt, wenn wir uns vor den Menschen zu ihm bekennen, dann wird er ja auch sich zu uns bekennen vor den Engeln Gottes. Es geht also darum, dass wir an den Namen Jesu glauben und dass wir dadurch ewiges Leben haben und dass wir in diesem Leben mit vollem Einsatz für Jesus unterwegs sind. Das Jüngerschaftsprogramm also. Und dann wird berichtet, da ist so ein Mann in der Volksmenge und der kommt zu Jesus und sagt: Rede doch bitte mal mit meinem Bruder und sag ihm, dass er gefälligst das Erbe mit mir teilen soll. Und dieser Mann, der hält Jesus für einen weisen Rabbi, einen guten Gesetzeslehrer, der ihm jetzt in dieser Sache Recht verschaffen kann. Und hier geht es auch jetzt nicht irgendwie um so ein unverschämtes, irgendwie besonders gieriges Anliegen, das der Mann hat, oder so ein dubioses Geschäft, irgendwie so ein krummes Ding, was er da Jesus aufdrücken will. Nein, sondern es geht vermutlich um eine gerechte Sache. Eine normale menschliche Angelegenheit. Aber dieser Typ, der hat den falschen Fokus. Er ist in einem ganz anderen Film unterwegs. Er hat die falsche Blickrichtung in seinem Leben. Der hört die Worte von Jesus über das ewige Leben und die Nachfolge, aber bei ihm dreht sich alles um dieses Leben. Um das Erbe, um die Kohle. Und Jesus antwortet ihm, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Und dann erzählt Jesus eine Beispielgeschichte. Es geht um einen reichen Bauern, der fett Grundbesitz hat und dem gehören viele Felder. Und in einem guten Sommer, da bringt er so eine reiche Ernte ein. Und da denkt er sich, toll, jetzt habe ich riesige Vorräte gesammelt. Und jetzt kann ich mal in Ruhe mein Leben genießen. Aber auf einmal spricht Gott mitten in sein Leben hinein. Und zwar diesmal etwas, was wir vielleicht nicht so gerne hört. Du Narr, du Dummkopf, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? Und Jesus schließt diese Geschichte ab, indem er sagt, so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Und das ist der Hintergrund, vor dem Jesus jetzt diese Lehre über Sorgen bringt. Er sagt, darum, also deshalb, aus diesem Grund sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Es geht also Jesus darum, dass seine Jünger nicht diesen falschen Fokus, diese falsche Blickrichtung von diesem Mann gehen. Soll sich nicht in erster Linie um Geld, um Besitz drehen. Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt um nichts mehr kümmern sollen, nicht an die Arbeit gehen, wie so ein Luftikus so in den Tag hineinleben und schauen, was mal kommt. Nein, sondern Sorgen machen bedeutet hier sorgenvoll sein oder sich über etwas beunruhigen, sich ängstliche Gedanken über die Zukunft machen. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Wir sollen also nicht diesen falschen Fokus haben, wo wir uns um diese Lebenssorgen drehen, uns ängstliche Gedanken machen über die Versorgung und die Zukunft. Und warum? Denn das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Körper ist mehr als Kleidung. Das heißt, es gibt Wichtigeres im Leben. Das ist, was Jesus hier offensichtlich sagt. Wir sollen also nicht diesen falschen Fokus im Leben haben und dabei am wahren Lebenssinn vorbeigehen. Wir sollen uns nicht um die alltäglichen Sorgen und Bedürfnisse drehen und dabei an Gott vorbeigehen und an dem, was er für unser Leben geplant hat, was er in unserem Leben tun möchte. Es gibt Wichtigeres im Leben, als Geld zu verdienen und Haus, Essen, Trinken, Klamotten. Wir sollen bereit sein für die Ewigkeit. Und wir sollen ein Leben führen, das auch Bedeutung hat im Blick auf diese Ewigkeit, im Blick auf das Reich Gottes. Und in der Mentalität unserer Gesellschaft, da dreht sich leider fast alles darum, hier in dieser Welt ein schönes Leben zu haben. Kohle verdienen, eine schöne Wohnung haben, Haus bauen, schickes Auto fahren, genug Geld auf dem Konto oder am Sparbuch, in den Urlaub fahren, essen und trinken. Darum dreht sich das Leben bei vielen Menschen. Und diese Dinge kreisen ihre Gedanken. Und dann kommen die Sorgen, selbst wenn es einem äußerlich vielleicht ganz gut geht. Weil dann hört man die Nachrichten und was so abgeht. Und Wirtschaftskrise ist da. Und die Teuerung der Preise. Und man sieht's, wenn man in den Supermarkt geht. Und wenn man diesen falschen Fokus hat, dann knallt das natürlich richtig rein dann. Dann macht man sich dann diese Sorgen, diese Gedanken. Wie viel Geld habe ich? Was kann ich mir leisten? Habe ich genug ausgesorgt für die Zukunft? Wie komme ich über die Runden? Wie soll das alles werden? Und natürlich, wie kann ich mehr Geld verdienen? Und das ist ganz normal. Das ist ganz normales menschliches Denken. So sind wir drauf, weil wir wollen unsere Sicherheit erhalten in unserem Leben. Wir wollen diese Sicherheit eben auch mit Geld erhalten. Wir wollen unsere Versorgung gewährleisten. Aber das ist trotzdem ein Leben mit falschem Fokus, wo das Herz voll ist mit den Sorgen des Alltags. Und Jesus nennt diese Lebenseinstellung Habgier. Und er sagt im Matthäus-Evangelium, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und Paulus sagt sogar im Epheserbrief, dass Habgier Götzendienst ist. Wir beten einen anderen Gott an und verbeugen uns vor seinem Altar. Martin Luther hat das im großen Katechismus so erklärt: Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Also nicht das, nicht unbedingt der, den du sonntags in der Kirche anbetest, sondern woran du dein Herz hängst, worauf du dich verlässt. Das nimmt die Stelle von Gott ein. Und es ist nicht falsch, arbeiten zu gehen. Es ist nicht falsch, Geld zu verdienen und sich mit Essen, Trinken, Kleidung zu versorgen. Die Bibel sagt sogar, wir sollen das tun für unsere Familien. Wer nicht für seine Hausgenossen sorgt, der ist schlimmer als ein Ungläubiger, sagt Paulus. Aber wenn das der Fokus in unserem Leben und in unseren Gedanken ist, dann wird es Sünde. Weil das Leben ist mehr als Essen und Trinken, der Körper ist mehr als Kleidung. Es gibt Wichtigeres im Leben. Jesus möchte dir ewiges Leben schenken. Und er möchte dir nicht nur ewiges Leben irgendwann im Himmel schenken, sondern er möchte dich rufen in ein spannendes Leben in der Nachfolge, in der Kraft des Heiligen Geistes, wo du unterwegs bist für das Reich Gottes, wo du die frohe Botschaft ausbreitest, wo du Menschen mit Jesus in Berührung bringst. Aber auch in unserem Leben als Christen kann sich das ja einschleichen, dass diese Lebenssorgen immer mehr Platz einnehmen und unser Leben mit Jesus so einschläfern. Weil es gibt ja auch immer viel Grund, sich Sorgen zu machen. Und wir leben ja als Christen in dieser Welt und dann befallen vielleicht auch uns diese Sorgen. Und anstatt auf Gott zu vertrauen, machen wir uns ängstliche Gedanken um die Zukunft. Und die Sorgen des Alltags nehmen uns in Beschlag. Alles dreht sich immer mehr um die Arbeit, die Ausgaben, die nächste Lohnerhöhung oder den nächsten Urlaub. Und vor lauter Alltag kommen wir gar nicht mehr dazu, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir nehmen uns keine Zeit mehr zum Bibellesen oder zum Beten oder gar um unseren Nachbarn von Jesus zu erzählen. Weil wir werden abgelenkt durch die Alltagssorgen und kümmern uns nicht mehr so sehr um die Angelegenheiten des Reiches Gottes. Wir beten nicht mehr für unsere Gemeinde, für die Gottesdienste, dass Menschen gerettet werden. Wir liegen nicht mehr auf den Knien vor Gott, um zu flehen, dass sein Reich sichtbar wird, mit Kraft, in Heilungen, in Zeichen und Wundern. Und unser Herz brennt nicht mehr dafür, dass wir selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und andere, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes in Berührung bringen, mit dem Jesus in Berührung bringen. Wir überlegen vielleicht ständig, wie wir selbst mit unserem Geld über die Runden kommen und uns noch ein paar schöne Sachen irgendwie leisten können. Aber wir unterstützen nicht die Gemeinde und helfen anderen, denen es nicht so gut geht. Und ich sage nicht, dass das bei euch allen so ist, sondern das sind nur Beispiele, wie das aussehen kann, wenn diese Lebenssorgen uns in Beschlag nehmen. Und dann lasst den Heiligen Geist zu euch selbst reden, was euch davon betrifft. Und oft ist auch unser Fokus als Christen oft auf diesen Sorgen des Lebens. Das kann man auch daran sehen, wie verhalte ich mich, wenn so die Sorgen kommen. Ein Bibellehrer hat mal darauf hingewiesen, dass es oft so ist, dass wenn finanzielle Probleme kommen, das Erste, woran der Rotstift angesetzt wird, sind die Spenden. Sind die Spenden für die Gemeinde oder die Spenden für andere Leute. Dabei ist das aus biblischer Sicht genau das Schlechteste, was man in der Situation tun kann. Und unsere Blickrichtung ist vielleicht nicht auf Jesus und das Reich Gottes ausgerichtet, sondern auf die Dinge dieser Welt. Und das geschieht auch nicht plötzlich von heute auf morgen, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Wenn wir uns immer mehr auf diesen falschen Fokus einlassen, wir bekommen eine falsche Blickrichtung und das kann uns am Ende sogar ganz von Gott wegziehen. Da hat schon Leute, da habe ich mitgerichtet, die glauben irgendwie an Jesus, aber die sind nie im Gottesdienst, weil die sich sonntags grundsätzlich von der Arbeit ausruhen müssen. Oder andere Leute, die erzählen, ja, mein Kind kann nicht in die Sonntagsschule, in den Gottesdienst kommen, weil das muss ja lernen. Ja, wirklich? Die 2 Stunden am Sonntagmorgen? Die falsche Blickrichtung, die uns von Gott wegzieht. Und Jesus spricht von Menschen, wo der Samen des Wortes unter die Dornen fällt und wo eben diese Frucht nicht reifen kann. Und wo wir diese falsche Blickrichtung in unserem Leben haben, da müssen wir dringend immer wieder umkehren. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er hat stellvertretend die Strafe getragen für unsere Schuld. Er hat die Strafe getragen für unsere Habgier, wo wir unser Herz an das Geld hängen. Er hat die Strafe getragen für unsere Lauheit, für unsere Kompromisse in der Nachfolge. Und Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir Vergebung bekommen können. Weil er uns mit seiner Gnade beschenken will und wir dürfen umkehren und Gott um Vergebung bitten und dabei auf Jesus schauen, auf das, was er am Kreuz getan hat. Und dann dürfen wir neu aufbrechen, um ganz Jesus nachzufolgen. Weil das ist nämlich mein zweiter Punkt, Leben mit dem richtigen Fokus. Ein brennendes Herz für Jesus und Gottes Versorgung. Weil es ist ja so, diese Sorgen, die sind ja real und die betreffen auch uns als Christen. Was machen wir jetzt damit? Wie können wir das verhindern, dass unser Herz voll ist mit diesen Lebenssorgen, dass uns das wegzieht? Jesus sagt, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Körper ist mehr als die Kleidung. Und er lädt uns ein, ihn in unserem Leben an erste Stelle zu setzen. Er will, dass wir seine Jünger sind, dass wir ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Und das ist der richtige Fokus für unser Leben. Wir sollen ein brennendes Herz für Jesus haben und für die Anliegen seines Reiches. Jesus sagt das später in unserem Predigtext, strebt vielmehr nach seinem Reich. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Wir sollen uns also nicht von diesen Lebenssorgen gefangen nehmen lassen, sondern wir sollen Jesus nachfolgen. Und dabei dürfen wir aber auf Gottes Versorgung vertrauen. Das ist das Coole. Weil wir beschäftigen uns dann nicht mehr mit die ganze Zeit mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit unseren Problemen. Dafür beschäftigt sich Gott damit. Und das ist doch viel besser, als wenn wir das tun. Amen. Und Jesus gibt gleich ein doppeltes Beispiel aus der Natur. Als erstes Beispiel wählt er die Raben. Seht euch die Raben an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammer oder Scheune. Trotzdem ernährt Gott sie. Und wie viel mehr wert seid ihr als diese Vögel? Weil Raben, die waren im Alten Testament unreine Vögel. Die galten als wertlos, die wurden verachtet. Aber trotzdem kümmert sich Gott um sie. Und zwar nicht irgendwie, ja, der hält so das Klima ein bisschen, damit die Raben auch leben können. Nein, in Psalm 147 heißt es, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Also wenn du das nächste Mal so Raben siehst und die da krächzen hörst, dann kannst du dran denken, dass Gott sich auch um die Vögel kümmert. Und in seiner Vorsehung, da sorgt er dafür, dass jeder einzelne von ihnen zu fressen findet. Und dann darfst du dran denken, dass du für Gott noch ein viel wertvollerer Vogel bist. Du kannst darauf vertrauen, dass er dich erst recht versorgt. Und Jesus stellt dann die Frage, wer von euch kann denn dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Nicht mal so eine Kleinigkeit bringt ihr fertig. Warum macht ihr euch dann Sorgen um all die anderen Dinge? Das ist eine krasse Logik, ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meistens ist es eher so, die Leute, die sich viel Sorgen machen, denen geht es nicht besser dadurch. Die sind nicht gesünder, die sind nicht kräftiger, die sind nicht strahlender, fröhlicher, sondern die sind gedrückter. Und da kommen dann Krankheiten und dann wird es alles schwierig und immer komischer. Aber die verlängern nicht ihr Leben dadurch, dass sie sich Sorgen machen. Und wenn das so ist, warum dann überhaupt Sorgen machen? Das ist, was Jesus hier fragt. Wir haben das nicht in der Hand, aber Gott ist allmächtig, er hat alles in der Hand und er hat bestimmt, wann wir geboren wurden und er hat bestimmt auch, wann wir gehen werden. Und wenn Gott uns ein langes Leben schenken kann, dann kann er uns auch die anderen Dinge schenken, die wir in diesem Leben brauchen. Und vertrau ihm doch mal, lass Gott mal Gott sein in deinem Leben und gib ihm deine Sorgen ab und sag, Gott, ich will mich auf dich ausrichten, ich will in meinem Leben ja für dich unterwegs sein. Und kümmere du dich um mich. Und versuch nicht ständig mit deinem Sorgen seinen Platz einzunehmen. Und manchmal ist man in so krassen Situationen, wo man wirklich herausgefordert ist, das zu tun, weil man gar nichts anderes tun kann. Ja, ich hatte jetzt so eine Zeit, wo es auch die finanzielle Versorgung von meiner Anstellung im Gebetshaus war dann auch ein bisschen schwierig. Es wird ja von über Spenden finanziert. Und dann war das echt so eine Situation, da konnte ich jetzt nichts dran ändern. Ich konnte ja die fehlenden Gelder nicht auftreiben. Und da konnte ich mich nur an Gott wenden und sagen, Gott, ich will wirklich nach deinem Reich streben und nach deiner Gerechtigkeit. Jetzt musst du auch, ja, dein Part tun. Und dann bringt Jesus das nächste Beispiel. Seht euch die Blumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Und ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an dem einen Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Wird es sich dann nicht viel mehr um euch kümmern? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Ja, wenn du schon mal über so eine wunderschöne Frühlingswiese gegangen bist und dir dann die Blumen angeschaut hast, ja, wie die da, mit welcher Schönheit die da strahlen, dann weißt du, dass Gott die Blumen wunderschön gemacht hat und er versorgt sie und lässt sie wachsen. Und obwohl diese Blumen, die auf einer Wiese sind, nicht besonders wertvoll sind, da kann jeder einfach pflücken, was er will, ne? Da kräht kein Haar nach. Diese Blumen sind nichts wert, aber trotzdem sagt Jesus hier, dass sie schöner sind als Salomo in seinen prächtigen Gewändern. Und der Salomo, der war der reichste König von Israel. Der hatte wirklich was zu bieten gehabt, was Pracht und Glanz betrifft. Aber die königliche Schönheit von Salomo und von seinen Gewändern, die verblasst eben gegenüber der Schönheit der Natur. Und die Blumen, die wurden auf dem Feld stehen gelassen, die sind dann vertrocknet. Und dann hat man das getrocknete Gras, das hatten die arme Bevölkerung so als Brennmaterial genommen, das haben die im Ofen verfeuert dann. Und wenn Gott schon diese Wiesenblumen so schön gemacht hat, wird er dich nicht auch gut anziehen? Wird er nicht auch dafür sorgen, dass du nicht mit den letzten Lumpen da rumrennst, sondern dass du mit guten Kleidern da rumrennst, wenn du auf Jesus vertraust? Weil du bist Gott doch viel wertvoller. Und manchmal zweifeln wir so daran, dass Gott uns versorgt. Dann machen wir uns Sorgen. Werden wir genug Geld haben? Werden wir eine schöne Wohnung haben? Werden wir gute Klamotten haben? Genug Essen und Trinken? Und dabei ist Gott so gütig und großzügig. Und unsere Sorgen sind eigentlich mangelndes Vertrauen. Ihr habt zu wenig Vertrauen, heißt es hier in der Basisbibel. Wörtlich steht hier, ihr seid Kleingläubige. Das hier nur ein bisschen freundlicher wiedergegeben, damit wir nicht so schockiert sind. Und oft trauen wir wirklich unserem gütigen Vater zu wenig zu, aber wir sind wertvoll für Gott. Er hat seinen einzigen Sohn für uns hingegeben am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben können. Und wir sind Gottes Kinder und das ist das Evangelium. Und wenn wir uns darin gründen, wenn wir das immer wieder hören, wenn wir das so richtig in uns aufnehmen, dann wächst auch das Gottvertrauen. Dann sind wir keine Kleingläubigen mehr, weil wir wissen, dass Gott etwas an uns liegt und dass er uns lieb hat. Und Jesus wiederholt sich dann jetzt hier nochmal. Macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch nicht beunruhigen. Und Jesus möchte also, dass wir diesen Punkt wirklich kriegen. Denn manchmal, kennt ihr das, dann ist man im Gespräch mit jemandem und man muss sich wiederholen, weil man merkt, der andere packt's nicht wirklich, was ich da sage. Und der ist dann nachher immer noch in seinem Film, hat gar nicht wahrgenommen, was ich so geredet habe. Und vielleicht ist das auch bei uns oft so, dass wir gar nicht wahrgenommen haben, was Jesus uns da eigentlich sagt. Und deswegen wiederholt er es nochmal. Macht euch keine Gedanken darüber, was ihr essen und trinken sollt. Lasst euch davon nicht beunruhigen. Sondern uns eben nicht von den Alltagssorgen beunruhigen lassen. Und in diesem griechischen Wort steckt der Gedanke, zwischen Furcht und Hoffnung zu schweben. Diesen beunruhigen. Aber wir müssen nicht zwischen Furcht und Hoffnung schweben, sondern wir dürfen Zuversicht haben, weil wir Kinder des lebendigen Gottes sind und weil er sich um uns kümmert, weil wir einen liebenden Vater haben, der uns versorgt. Deswegen müssen wir nicht zwischen Zuversicht und Hoffnung sein, sondern wir dürfen ganz auf die Seite der Zuversicht wechseln. Wir müssen nicht zwischen Furcht und Hoffnung sein, sondern wir dürfen ganz auf die Seite der Hoffnung, der Zuversicht wechseln. Und Jesus sagt dann, um all diese Dinge dreht sich das Leben bei den Völkern der Welt. Und euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Strebt vielmehr nach seinem Reich, dann wird Gott euch das alles schenken. Und hier wird nochmal deutlich, worum es Jesus eigentlich geht. Es geht nicht nur darum, dass wir jetzt ein tolles Feeling haben, weil wir hören, wir sollen uns keine Sorgen machen oder so, sondern die Lebenssorgen sind die falsche Blickrichtung der Welt. Das ist der Fokus von Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Aber wir sind mit Gott unterwegs. Amen? Also wir haben einen himmlischen Vater, der weiß, was wir brauchen und der uns gerne gibt. Und deswegen sollen wir nach seinem Reich streben. Das Wort Streben ist hier was Aktives, Nachjagen, darum besorgt sein. Hat auch damit zu tun, dass wir über etwas nachdenken und reden. Und das Reich Gottes ist da, wo die Gnade und Kraft Gottes sichtbar wird in dieser Welt durch die Botschaft von Jesus. Und da sollen wir hineindrängen, das sollen wir ergreifen und für Jesus leben. Hab ein brennendes Herz für Jesus. Freue dich darüber, dass er dir die Vergebung der Sünden und das ewige Leben geschenkt hat. Ergreife das immer wieder. Ja, wenn du gefallen bist, wenn du Mist gebaut hast, dann geh zu Jesus und lass dir vergeben. Studier das Neue Testament, damit du das Evangelium immer besser verstehst. Viele von uns denken, ja, das habe ich schon verstanden, das habe ich schon zigtausend Mal gehört. Hast du es in deinem Herzen ergriffen? Richte dich nach der Bibel und nach Gottes Geboten, erzähl von Jesus weiter, bete für andere Menschen, leg Kranken die Hände auf, damit sie geheilt werden. Bete für Menschen mit finsteren Belastungen und treib böse Mächte aus. Das ist der Fokus, den wir haben sollen. Das ist unsere Aufgabe. Das soll unsere Blickrichtung sein und darum sollen sich unsere Gedanken drehen. Darüber sollen wir reden und nachdenken über diese Dinge. Und das ist schön, wenn man die Realität von sowas mal sehen kann. Neulich ein Zeugnis gehört von einem Bruder, der Krebs hatte. Und dann habe ich ihn in einem Heilungsgottesdienst getroffen. Und dann hat er mir das so erzählt. Und dann habe ich direkt auch nochmal für ihn gebetet. Und dann später hat er mir ein paar Monate später geschrieben, dass die Ärzte nichts mehr von dem Krebs gefunden haben in seinem Körper. Halleluja. Halleluja. Und das soll unsere Blickrichtung sein als Jünger Jesu, dass wir über das Reich Gottes nachdenken, über das Reich Gottes reden, dass wir darin unterwegs sind. Das soll unsere Hauptsorge sein. Und um unsere Sorgen, da kann sich Gott dann drum kümmern. Lass das mal den Papa machen. Denn seine Verheißung ist, dann wird Gott euch das alles schenken. Wörtlich hinzufügen oder dazu tun. Also der lebt's noch oben drauf. Und ich habe da so ein Beispiel, das ist mir gestern im Gespräch mit einem anderen Ehepaar eingefallen. Da bin ich nach Altenfurt gekommen, um Pastor in der Ansgar-Gemeinde dort zu werden. Und dann war ich schon da und mein Dienst hat auch schon angefangen, aber ich habe noch gar keine Wohnung. Ich habe dann bei so einem alten Ömchen da im Nachbarort, habe ich da übernachtet, genächtigt und habe auch noch eine Wohnung gesucht. Und wenn ich dann weiß ich noch, dann waren wir bei einem Wohnungsvermittler, waren wir dann zum Gespräch. Und als der dann gehört hat, wie viel ich da verdienen würde, nämlich nicht so viel, haben die abgewunken, ja, nee, lass mal lieber, ne? Das ist uns zu unsicher. Aber ich habe damals auch gepredigt und habe gepredigt über den Paralleltext in Matthäus in Altenfurt und habe dann gesagt, ja, ich vertraue darauf, ne? Wenn wir zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles andere hinzugefügt werden. Und kurze Zeit später habe ich eine Wohnung bekommen, die für Nürnberger Verhältnisse unglaublich günstig war und wo ich auch jetzt über Jahre hinweg keinen Streit irgendwie mit dem Vermieter oder irgendwas hatte und mein Ding machen konnte. Und ja, und wenn andere gehört haben, wie günstig das ist, dann haben die, boah, krass. Ne? Weil Gott versorgt. Und Gott gibt uns nicht spärlich und ärmlich, sondern er gibt uns reichlich. Und wir sollen unser Leben eben auf Jesus ausrichten und unsere Sorgen auf Gott werfen. Und damit wir das auch wirklich glauben, kommt Jesus nochmal mit einer wunderbaren Verheißung und sagt, hab keine Angst, du kleine Herde, denn der Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu schenken. Gott hat dich auserwählt. Wusstest du das? Das ist nicht dein freier Wille und deine freie Entscheidung, dass du an Jesus glaubst, sondern das ist, weil Gott in der Ewigkeit, vor der Grundlegung der Welt beschlossen hat, der gehört mir, die gehört mir. Er hat dich auserwählt und er hat beschlossen, dir seine Gnade und das ewige Leben zu schenken. Und Jesus ist für uns gestorben. Und wir haben Vergebung, das ewige Leben und wir haben eine Aussicht auf ein spannendes Leben, voll mit der Kraft des Heiligen Geistes und dem, was er durch uns tun will. Und da können wir doch vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns auch im Alltag segnen will und für uns sorgen will. Wir sollen volle Power durchstarten im Leben für Jesus und für sein Reich und darauf vertrauen, dass Gott den Rest macht. Und meine Frau wird auch ein kurzes Zeugnis dazu erzählen. Marlene, du kannst.
Ja, also ich komme, ist noch nicht so lange her, so aus einer langen Krankenphase, so über 5 Jahre. Und ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, das würde zu lang dauern. Ich hatte eine ganze Liste von Diagnosen und ich bin auf dem Weg der Heilung. Kann ich nur sagen, Halleluja. Aber eine Sache war die Finanzen. Wenn man so lang krank ist, dann geht die Kurve stark nach unten. Erst bekommt man Krankengeld. Wenn man noch länger krank ist, dann zahlt die Krankenkasse nicht mehr. Dann bekommt man Arbeitslosengeld. Wenn man gut verdient hat, dann geht das auch noch. Aber wenn man dann keine Erwerbsminderungsrente oder so bekommt, dann fällt man, damals war es die Hartz-IV-Falle. Und ich kann sagen, erniedrigender geht's gar nicht, weil du bist körperlich fertig, du kannst nichts machen und du musst immer beweisen, dass du nicht arbeitsfähig bist und hast tausende Anträge und so weiter. Aber ein Jahr bevor diese Situation kam, hatte ich so einen prophetischen Traum, wo ich mich versteckt habe und so einen Hartz-IV-Pass in der Hand hatte. Und Gott hat mich Gott hat mich da rausgeführt. Also ich bin da rausgekommen aus dieser Falle, weil ich habe in dem Traum meinen Arzt angerufen und er hat gesagt, ich helfe dir und so. Und meine Gedanken waren so, ja, ich werde die Erwerbsminderungsrente bekommen und dann habe ich meine Ruhe. Aber Gottes Plan war anders. Das war nämlich Loslassen, Vertrauen, Nachfolge und Heilung. Und mir kam dann irgendwann auch das Bibelwort, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Im Psalm 50, Vers 15. Es war nämlich so, dass ich erspartes Geld hatte. Und die Stimme in mir, die war von Gott gesagt, leb jetzt erstmal von deinem Ersparten. Und die meisten, die haben mich schon für ein bisschen verrückt gehalten oder unsinnig und so. Oder wenn sie es nicht gesagt haben, habe ich es in den Blicken erkannt. Und es ist auch so, du musst dich ja dann auch noch selber versichern. auch noch. Und ich habe es dann aber gemacht. Und in der Zeit habe ich voll die krassen Sachen erlebt. Also erstmal war ich frei und aus der Kontrolle draußen. Und dann hat mich so Gott gerufen, nach Fürth zu fahren. Von Ansbach nach Fürth bin ich und nach Nürnberg dann ins Gebetshaus 2 bis 3 Mal in die Woche, um zu evangelisieren, wenn ich die Kraft hatte. Gott hat mir dann immer die Kraft gegeben und diese Autofahrten, die waren für mich wie so, das waren die besten Zeiten mit Gott, wirklich. Habe ich sehr viel erlebt und das haben viele auch nicht verstanden, weil es ja eine lange Strecke, Benzingeld und Auto. Aber das Krasse war, ich hatte den größten Frieden aller Zeiten in dieser Zeit, wenn ich zurückdenke. Und ich bin beschenkt worden mit Spenden. Ich habe Benzingeld bekommen. Ich habe Einladungen zum Essen bekommen. Ich habe Versorgungspakete bekommen. Ich bin zum Urlaub eingeladen worden. Ich habe in dieser Zeit auch Befreiung von Depressionen erlebt, von einem Moment auf den anderen. Ich habe auch in dieser Zeit, wusste ich noch nicht, aber mein Mann ist das erste Mal getroffen, mein lieben Mann. und der Weg hat halt auch ins Gebetshaus geführt, wo wir jetzt immer noch sind. Und das Krasse war, das Konto bis heute war nie überzogen, es war nie in den Miesen. Ich hatte immer genug zum Leben. Und dann war das aber, was ich noch sagen muss, das ging so 5 Monate, dann wurde das weniger und dann habe ich Gott wieder gefragt, was soll ich jetzt machen? Und dann hat er mir durch Geschwister die Geschichte von Abraham, Isaak zugesprochen. Er wollte meine Opferbereitschaft sehen und das Krasse war, oder der Witz so an der Sache, ab Januar, wo ich dann diese Hilfe beantragen musste, hieß es nicht mehr Hartz-IV, sondern Bürgergeld und das war ein bisschen lockerer. Und das schönste Geschenk für mich, ich habe einen gläubigen Mitarbeiter bekommen, mit dem ich über Heilung reden konnte, der mir erzählt hat, dass Gott ihn geheilt hat, dass er nicht im Rollstuhl sitzen musste und seine Frau ist vom Gehirntumor geheilt worden. Und das war für mich das größte Geschenk. Ich glaube, das hat Gott wirklich alles so gemacht, auch was danach kam. Und wir dürfen jetzt auch sagen, seit letztem Jahr, September, bin ich aus diesem Verfahren draußen und Gott versorgt uns wirklich.
Amen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Halleluja. Und wir haben jetzt gerade gehört, was unser Fokus im Leben sein soll, nämlich Jesus und Gottes Versorgung. Und in den letzten Versen unseres Predigttextes will Jesus jetzt unseren Fokus nochmal schärfen. Der will unseren Blick auf die Jüngerschaft schärfen und richtig einstellen. Kennt ihr das, wenn man beim Optiker sitzt und dann die Brillendreher, die kennen es, ne? Und dann kommen so die verschiedenen Linsen und jetzt sehe ich was, ja, nee, die vorher war besser und so, ne? Da wird so die optimale Schärfe eingestellt. Und wir sollen jetzt klarer sehen, wie ein Leben mit richtigem Fokus aussieht. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn herankommen und keine Motte ihn zerfressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind echt herausfordernde Worte. Aber ich denke, wir müssen die Radikalität von Jesus erstmal so hören und stehen lassen. Denn Jesus will uns herausrufen, wo wir in unserem Leben immer noch mit der falschen Blickrichtung unterwegs sind. Wo wir immer noch an der Kohle hängen. Wo wir immer noch mit dem Fokus dieser Welt rumlaufen. Und man muss das natürlich jetzt im Gesamtbild des Neuen Testaments betrachten. Das heißt nicht, dass jetzt man unbedingt alles verkaufen muss und dann selbst arm durch die Welt läuft und wieder von anderen versorgt werden muss. Paulus hat auch an die Korinther was geschrieben, ne, die Bereitschaft zu geben, die ist nur gut, inwieweit jemand hat, sozusagen, und nicht inwieweit jemand nicht hat. Aber
Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen. Und da müssen wir uns auch von ihm herausfordern und in Frage stellen lassen. Hört unsere Nachfolge beim Geldbeutel auf? Wir sollen mit unserem Geld die Liebe Gottes weitergeben und denen helfen, die weniger haben. Aber nicht jetzt nur mit unserem Geld, sondern auch mit unserer Zeit, mit unseren Worten, mit unserer Kraft. Je nachdem, was gerade gebraucht ist. Weil Jesus will, dass wir diesen Blick haben. Wo sind Leute in meinem Umfeld in Not? Wo kann ich gerade anderen Menschen helfen? Wie kann ich mit meinen Finanzen Gottes Reich unterstützen? Das soll unsere Blickrichtung in unserem Leben sein. So sammeln wir uns einen Schatz im Himmel. Jesus sagt, verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Das ewige Leben können wir uns damit nicht verdienen. Das hat Jesus schon am Kreuz für uns bezahlt. Das ewige Leben, das können wir uns nur schenken lassen durch den Glauben an Jesus. Das ist unser größter Schatz, den Jesus für uns erworben hat und den er uns in der Taufe schenkt. Und wir können dieses Geschenk im Glauben ergreifen. Aber wir werden in der Ewigkeit auch Lohn bekommen für alle guten Werke, die wir im Leben mit Jesus für andere getan haben. Für jede Gelegenheit, wo wir Gottes Liebe in unserem Leben weitergegeben haben. Und ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie dieser Lohn aussehen wird. Da geht die Bibel nicht so ins Detail. Aber wir dürfen sicher sein, dass wir einen Lohn bekommen werden. Jesus hat einmal gesagt, und wer einem unbedeutenden Menschen nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, Amen, das sage ich euch, ein solcher Mensch wird ganz bestimmt seine Belohnung dafür erhalten. Der Lohn im Himmel ist uns ganz sicher. Und deswegen sagt Jesus hier auch, legt euch Geldbeutel zu, die keine Löcher bekommen. Sammelt euch einen Schatz im Himmel, der nie aufgebraucht werden kann. Dort kann kein Dieb an ihn herankommen und keine Motte ihn zerfressen. Ich habe zum Geburtstag von meiner Frau einen Geldbeutel geschenkt bekommen. Der ist ganz schön gemacht, da steht mein Name drauf und auf der anderen Seite ist ein Bild von meiner Frau und mir aufgedruckt. Und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut, ein schönes Geschenk, aber das Material war wohl nicht ganz so gut. Und nach einer Zeit hat das Portemonnaie angefangen, sich an zwei Stellen aufzulösen und es hat Löcher bekommen und dann sind mir Münzen herausgefallen. Aber mit unserem himmlischen Geldbeutel ist es nicht so. Da gibt es keine Löcher. Und auf unserem Konto im Himmel kann auch nichts verloren gehen. Da gibt es keine Bankräuber, die einbrechen und irgendwas stehlen können. Da gibt es keine Inflation und nichts verliert an Wert. Und dieser Schatz wird auch nicht irgendwie im Laufe der Zeit weniger, je länger wir dann im Himmel das ewige Leben haben oder sowas, sondern der kann nie aufgebraucht werden. Und deswegen lasst uns Schätze im Himmel sammeln und immer mehr einlegen auf das himmlische Konto. Und das ist unsere richtige Vorsorge als Christen. Vor kurzem war ich mit einem Bruder zusammen in der Bahn und wir haben mit einem anderen Mann angefangen, sind wir jetzt angefangen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben dann angefangen, über den Glauben zu reden. Und mein Bruder hat dann gesagt, es gibt so viele Versicherungen in Deutschland. Wir unterschreiben als Deutsche alles Mögliche, nur um gegen alle eventuellen Gefahren abgesichert zu sein. Aber für die Ewigkeit treffen die meisten keine Vorsorge. Und das stimmt. Und deswegen lasst uns unseren Fokus schärfen und Vorsorge betreiben für das ewige Leben. Lasst uns mit unserer Zeit und unserem Geld Gutes tun und anderen Menschen helfen und die Liebe Gottes weitergeben. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt Jesus. Wenn wir unseren Schatz auf unserem Bankkonto auf dieser Erde haben, dann wird auch unser Herz auf das Geld und die Sorgen des Lebens ausgerichtet sein. Aber wenn wir lernen, unseren Schatz im Himmel zu sehen, dann wird unser Herz mehr und mehr den richtigen Fokus bekommen. Und wir dürfen uns freuen und dankbar sein über all die wunderbaren Schätze, die Jesus uns geschenkt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und das dürfen wir auch gleich im Abendmahl wieder neu empfangen, wenn wir Jesu Leib und Blut aufnehmen und den Zuspruch hören, das ist mein Blut für dich vergossen zur Vergebung der Sünden. Amen.